SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Um das Schöne geht's heute bei uns und unser Gast hat sich diese Herausforderung ihrem Job zur Aufgabe gemacht, die Dinge schön zu machen, nämlich Designerin Helen Westerhof ist zu Gast. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben uns aufs Du geeinigt, vielen Dank dafür. Wo ist dir heute schon Schönheit begegnet? In der Zahnbürste, in der Kaffeetasse, im Türgriff, in den paar Schuhen, die du anhast? Wie kann ich mir das vorstellen?
Natürlich kann man auch in einer Zahnbürste das Schöne erkennen. Ja. Mein Beruf ist natürlich sehr auch mit meiner Persönlichkeit verknüpft. Also den Blick auf das Schöne zu richten, ist eine Einstellung, von der Designer sehr profitieren. Denn wir sehen, wie andere zum Beispiel Lösungen entwickelt haben, um Dinge zu verschönern, also besser zu machen oder ästhetischer zu machen. Wir bezeichnen das eher als Ästhetik als Designer. Und natürlich richtet sich aber auch der Blick auf Problemstellung. Also wo kann ich etwas verschönern, besser machen, ästhetischer machen? Die Schönheit begegnet mir persönlich mit meiner Einstellung eigentlich an vielen Orten. In Menschen, aber auch in Gegenständen, in Gebäuden, in der Natur.
Wenn es daheim darum geht, etwas schön zu machen, eine Karte zu schreiben, das Zimmer neu zu gestalten oder was auch sonst, dann überlassen wir das vielleicht eher den anderen. Und wer das begabte Händchen hat, der wird dann halt eben oft gefragt, kannst du mal machen? Kreativität, davon hängt ja vieles ab, liegt nicht allen von uns, oder?
Doch, Kreativität kann man lernen, weil wenn man sich mal genau fragt, was Kreativität eigentlich ausmacht, dann kennen wir das eigentlich auch alle aus dem Alltag. Ne? Also die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja auch, dass wir im Alltag vor Probleme gestellt werden, wo wir uns eine Lösung überlegen müssen. So, das ist jetzt so der technische Ansatz. Wie lösen wir das innovativ, das Problem? Und darüber hinaus können wir natürlich auch die Schönheit und die Ästhetik mit hineinnehmen. Also wie können wir das Ganze noch ansprechend machen, wenn es denn gesehen wird? Und den Studierenden gebe ich zum Beispiel verschiedene Werkzeuge an die Hand, wie sie eben abseits vom persönlichen Geschmack, sondern wirklich für eine Zielgruppe, für eine bestimmte Person eine schöne Lösung, eine ästhetische, innovative Lösung erarbeiten können.
Du hast es schon angesprochen, mehrere Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Wie nimmst du dann die Studierenden mit an die Hand? Also wie, wenn ich jetzt bei dir in einer Vorlesung sitze, wie gehe ich kreativer raus, als ich es vorher war?
Ich gebe ihnen sehr früh schon eine Sicherheit, dass ich ihnen garantieren kann, dass sie aufgrund der Werkzeuge, die ich ihnen vermittle, ihre Wissensbibliothek so erweitern können, dass sie wissen, wie sie agieren können. Die meisten Studierenden haben die Befürchtung, dass sie nicht kreativ genug sind und lernen dann aber schon recht früh bei mir auch, dass sie mit den entsprechenden Hilfestellungen und dem Know-how genau wissen, wie sie vorgehen müssen.
Ist das auch der Blick fürs Detail, der geschult und geschärft werden muss?
Natürlich gibt es unterschiedliche Lerntypen, unterschiedliche Fähigkeiten. Die oder der eine hat vielleicht einen besseren Blick fürs Detail und jemand anderes hat vielleicht den besseren Blick für das Konzeptionelle, also das grobe, große Ganze. Und es gibt Personen, die haben zum Beispiel beides. Und auch nach seinen Fähigkeiten zu agieren, ist etwas ganz Wichtiges. Denn der Beruf verlangt natürlich viel ab und man sollte sich unbedingt auf seine Fähigkeiten konzentrieren und für seine Schwächen gute Alternativen finden.
Wann hast du bei dir festgestellt, ach, ich bin vielleicht ein bisschen kreativer als andere?
Ich habe früh gemerkt, dass ich eine Fähigkeit habe, schnell Lösungen entwickeln zu können. Also ich merke das auch, wenn ich vor Herausforderungen gestellt bin, bei denen auch andere involviert sind, nicht nur für Kunden, auch im Alltag, dass mir das sehr leicht fällt, Lösungen zu entwickeln. Ich kann schnell erfassen, was die Problematiken sind, aber was auch ein möglicher Lösungsansatz sein könnte. Das habe ich früh gemerkt, um alternative Lösungen zu entwickeln, wenn das Leben das zum Beispiel abverlangt hat. Und natürlich habe ich mittlerweile einen großen Erfahrungsschatz, den ich abrufen kann, weil viele Problematiken gleichen sich.
Wie können wir Kreativität eigentlich definieren? Also es ist ja nicht nur die Idee, sondern ich muss es ja dann auch irgendwie umsetzen können.
Genau, die Umsetzbarkeit ist natürlich auch etwas, was du mit dem Beruf lernst. Ne? Du steigst ein in ganz unterschiedliche Fähigkeiten, ob das digitale Art ist oder auch im Sinne des Modellbaus. Also wie stelle ich das dann dar, was ich mir erdenke als Konzept, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und hier ist das oft eine Schwäche. Dementsprechend geben uns aber die digitalen Möglichkeiten hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass die Studierenden oder jeder seine Kreativität besser visualisieren kann. Ich kann schwer über Worte nur vermitteln, wie ich denn meinen Ansatz meine. Ich muss mindestens eine kleine Skizze zeichnen können, Die muss nicht perfekt sein, aber sie muss das rüberbringen können, was ich sagen möchte.
Wo holst du dir deine Einflüsse her? Also liest du Bücher, schaust du dir Bücher an, gehst du raus in die Welt?
Die Neugier. Also ich möchte tatsächlich immer alles ergründen. Ich möchte immer genau wissen, warum etwas so entschieden wurde oder so konzipiert wurde. Die Frage nach dem Warum hat vielleicht bei mir nie aufgehört. Ja. Das ist etwas, was mich prinzipiell ausmacht. Und ich denke, dass Neugier ein großer Antrieb auch ist. Also das ist einfach eine überzeugte, authentische, ein überzeugtes Interesse, was ich habe. Und da ich mich einfach für vieles interessiere, wie Dinge beschaffen sind. Und ich kann tatsächlich gar nicht anders, als mir genau anzusehen, auch jetzt hier im Studio.
Das merke ich gerade.
Ne, wie alles konzipiert ist und in welche Farben, Konzepte das getaucht ist, welche Materialien zum Einsatz kommen. Es interessiert mich.
Wie würdest du es beschreiben?
Das Studio ist natürlich auf die Marke ausgerichtet. Ne? SWR1 Leute, das Logo ist natürlich präsent. Und was die Innovation angeht und die Funktionalität, ist es natürlich wichtig, dass der Ton gut ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer uns gut hören können. Das heißt, wir haben hier Akustikpaneele, die sich sehr grafisch, geometrisch zeigen, also in Vierecken, die sich auf unterschiedlichen Höhen, Levels abheben, um eben auch den Ton zu schlucken, aber wiederum auch zurückzugeben. Und wir haben ein dunkles Ambiente hier, das uns ein bisschen einhüllt. Uns beide.
Zu düster?
Angenehm. Also ich würde sagen, das schafft eine gute, angenehme Atmosphäre.
Design. Da habe ich in der Vorbereitung so überlegt, der Friseursalon heißt Haardesign. Ich habe eine Dentaltechnikerin gefunden, die hat ihre Arbeit als Zahndesign bezeichnet. Und die Fußpflege, da gab es tatsächlich auch Fußdesign. Das ist nun mal kein fester Begriff, kein geschützter Begriff. Macht es das schwierig?
Als ich angefangen habe zu studieren, das war 2003, wusste die Allgemeinheit eigentlich noch gar nicht so richtig, was Design ist. Heute ist der Begriff Design sehr inflationär. Das heißt, wir finden Design überall. Jeder verwendet das als Beschreibung dafür, wenn er einen Namen bildet oder wenn er irgendetwas gestaltet hat. Ja, das kann problematisch sein, denn es grenzt sich eigentlich nicht mehr gut ab vom akademischen oder vom wirklichen Berufsfeld oder was wirklich Design ist.
Ärgert dich das?
Nein, das ärgert mich gar nicht, in der Tat. Nein.
Also weil es ja sozusagen das so beliebig auch macht, oder?
Ja, aber ich kann ja nicht alles kontrollieren und nicht alles steuern.
Das
Gott sei Dank. Und konzentriere mich tatsächlich eher auf die Dinge, die ich verbessern kann, die ich beraten kann. Und da gebe ich meine Energie rein. Ja.
Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Kunst und Design?
Kunst ist in der Regel eigentlich immer politisch. Design kann auch politisch sein. Kunst ist aber eigentlich nie ein Gebrauchsgegenstand. Also eine Skulptur, ein Gemälde ist Kunst, das betrachten wir. Wir nehmen in den seltensten Fällen ein Gemälde in die Hand und fassen es an. Vielleicht, wenn wir es kaufen, dann hängen wir es auf. Wir betrachten es ebenso auch mit einer Skulptur. Aber Design sind nutzbare Produkte, also kommerzielle Produkte, angewandte Produkte, die ich also anwende. Und dementsprechend ist Design kommerziell und ist auch immer darauf ausgerichtet, um möglichst gut zu funktionieren, einen guten Absatz zu schaffen. Und das ist nicht das Ziel von Kunst.
Ich hatte mich auch so gefragt, ob Design tatsächlich ästhetischer sein muss und Kunst auch gerne mal ein bisschen rau und dreckig sein kann.
Mhm. Also es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Für wen gestalte ich etwas? Und das ist auch ganz wichtig. Jeder kennt das ja auch, dass man seinen persönlichen Geschmack hat und dann fragt man vielleicht jemanden nach der Meinung und dann kommt vielleicht jetzt nicht das zurück, was man eben selbst empfindet. Und deswegen ist es eben so wichtig, wenn man Dinge erschafft, dass die auch für genau diese Zielgruppe, also es gibt immer eine bestimmte Gruppierung an Menschen, die Vorlieben haben für Farben, bestimmte Materialien und das Zusammenspiel von bestimmten Orten, von bestimmtem Licht, dass man eben genau auch seine Gestaltung daraufhin ausrichtet. Dann wird ein Produkt eben auch von einer entsprechenden Zielgruppe gekauft. Das Marketing wird, die Kommunikation dafür auch entwickelt und dann kann es erfolgreich sein.
Aber ich dürfte dich jetzt nicht Künstlerin nennen, sondern du sagst, nee, da ist halt der klare Unterschied. Ich bin Designerin, andere sind Künstlerin.
Wenn ich jetzt privat auch Gemälde malen würde, dann wäre ich vielleicht auch Privatkünstlerin. Beruflich bin ich Designerin. Ich entwickle also Produkte, die auf den Markt kommen, funktionieren sollen und erfolgreich sein sollen.
Und was ich ganz spannend fand, du hast gerade gesagt, den Begriff gewählt, politisches Design. Design kann auch politisch sein. Mhm. Fällt dir da spontan was zu ein, was man da als Beispiel nehmen kann, damit ich es mir besser vorstellen kann?
Natürlich haben wir auch Designprodukte, die so vor den Kopf stoßen können, dass sie vielleicht auch in ihren Innovationen so kritisch sind oder auch in der Anwendung von bestimmter Materialien, dass sie so anecken können, dass sie polarisieren, provozieren.
Was ist wichtiger, wie ein Gegenstand aussieht oder wie vielleicht er sich benutzen lässt? Form follows Function oder Function follows Form? Das ist so diese ständige Diskussion in der Branche. Was ist dir wichtiger, Aussehen oder Handhabung? Oder sagst du, das eine geht oder das andere nicht?
Na, beides im besten Fall. Also ein Produkt muss natürlich gut funktionieren, es muss sich an den Menschen anpassen. Wir haben im Design im Übrigen drei, meiner Meinung nach, wichtige Zeitpunkte erlebt. Zum einen die Demokratisierung des Designs durch das Bauhaus, das heißt Design zugänglich zu machen für jedermann. Mhm. Also jeder sollte in der Lage sein, ein ästhetisches Produkt erwerben zu können. Dann hatten wir durch Dieter Rams den wichtigen Aspekt, dass eben die Form aus der Funktion entstehen soll, also Form follows Function. Mhm. Das heißt also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um das Verständnis zu erweitern, die Form eines Produktes, wie es am Ende aussieht, soll daraus entstehen, was es können muss. Ne, mit einem Telefon soll ich gut in der Handhabung telefonieren können und die Form und die Dimensionen ergeben sich daraus. Durch Colani beispielsweise hatten wir eben noch den zusätzlichen Einfluss der Ergonomie, dass sich dieses Produkt, das gut funktionieren soll, sich gut an den Menschen anpasst. Also das schmeichelnde, ergonomische, das war so der dritte Aspekt im Design, was wir in der Designtheorie betrachten. Er war so der Erste, der die Ergonomie hereingebracht hat. Und dementsprechend, mir ist es wichtig, dass Design zugänglich ist, dass es gut funktioniert und die Form aus der Funktion entsteht, aber dass es sich auch, dass es einen guten Körperbezug hat.
Ist die Industrie aktuell sehr offen für gutes Design?
Ja, also wir haben gerade auch eine Zeit, in der viele neue Marken entstehen, viele neue Produkte entstehen. Man hat ja sozusagen mittlerweile die Möglichkeit, morgen eine eigene Marke zu gründen und Produkte auf den Markt zu bringen. Dementsprechend ist die Nachfrage hoch, ja.
Das heißt, auch bei dir gibt es dann genügend Anfragen, wo du als Designerin einem Produkt weiterhelfen sollst, dass es noch, ja, worum geht es dann auch? Um noch populärer zu sein, um noch ansprechender zu sein für die Kunden?
Das kommt ganz drauf an. Also ich empfehle immer jeder Firma einen Designer schon ganz früh mit einzubeziehen. Nach hinten raus ist das auch günstiger für Unternehmen, weil Designer eben auch ganz konzeptionell denken können. Es geht nicht nur darum, eine Hülle zu gestalten und ein Produkt zu verschönern, sondern tatsächlich das große Ganze mitzudenken. Das kann manchmal eben auch verursachen, dass wir Anteile an Produkten neu ordnen, neu arrangieren oder vielleicht Anteile sogar rausstreichen können durch eine neue Anordnung verschiedener Anteile. Dementsprechend nicht erst zum Schluss ein Designer buchen, der nur die Hülle drum macht, sondern wirklich ganzheitlich denken.
Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit in deine Arbeit. Wie gehst du gutes Design oder Design an? Also wenn du einen Auftrag auf den Tisch bekommst oder eine Anfrage?
Natürlich eine umfangreiche Recherche vorzunehmen und im Sinne des akademischen Arbeitens diese Recherche auch gut zu interpretieren. Also was ist es denn da, was ich genau sehen kann? Also wo kann ich Lösungspotenziale ausmachen, die Ausgangslage sein könnten für einen Entwurf? Sprich, wenn ich jetzt eine neue Autofelgenkollektion beispielsweise entwerfe, dann verschaffe ich mir ein Bild, was es schon gibt auf dem Markt und überlege natürlich, kann ich vielleicht Anteile kombinieren oder etwas Neues erschaffen. Und im Sinne der jeweiligen Marke oder des Unternehmens, was dich beauftragt, muss es natürlich auch stimmig sein zur Marke. Das ist also auch ein großer Einfluss, der dort einspielt.
Aber wenn ich dein Beispiel aufnehme, bei einer Autofelge, bist du ja erstmal schon von der Form her sehr eingeschränkt.
Ja, aber du hast ja einen großen Spielraum in den weiteren Dimensionen, die das Produkt gibt. Aber natürlich sollte es rund sein, ja.
Muss es ein Produkt sein, mit dem du dich identifizieren kannst? Oder also, dass du, gibt es auch Anfragen, wo du sagst, da habe ich nichts mit am Hut, da kann ich mich nicht einfinden, das nehme ich nicht an?
Also ich habe gelernt, systemisch zu gestalten. Das heißt, das Prinzip, was ich verinnerlicht habe, macht es mir eigentlich möglich, so ziemlich alles zu gestalten. Da wir als Designer, wenn du ein gut ausgebildeter Designer bist, natürlich auch bestimmten Schritten folgst, um immer zu einem brauchbaren Ziel zu kommen. Und genau diese Einflussfaktoren, die ich gerade genannt habe, Zielgruppe, Marke, spielen eine Rolle. Und je nachdem, ob dann die Unternehmen möchten oder man selbst eben auch möchte, dass dann der Autorenstil, also der Wiedererkennungswert eines Designers dort zu erkennen ist oder nicht, ist jedem selbst überlassen.
Wenn du dich dann, was das Design angeht, dort ausleben kannst, ist es dann auch schwierig, einen Stopp zu finden, eine Grenze zu finden, dass man etwas nicht überdesignt?
Man kann Produkte tatsächlich endlos gestalten. Also es ist immer ganz, ganz wichtig, selbst wenn uns jetzt auch Personen zuhören, die selbst was auf den Markt bringen möchten, dass man sich immer ein Zeitlimit setzt, wann man aufhört. Sonst kann man endlos daran arbeiten, ja.
Das heißt, du musst dich selber stoppen sozusagen?
Also meistens gibt es natürlich auch ein entsprechendes Budget und Das verursacht dann den Stopp eines Projektes. Und Wettbewerbe können auch ein guter Anlass sein. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel teilnehmen möchte an bestimmten Kongressen oder Wettbewerben, dann sind das gute Deadlines oder Semesterende. Aber das Budget bestimmt natürlich meistens auch, wann das Projekt endet.
Tische, Stühle oder auch der Keramik-Kaffeefilter. Wir treffen relativ oft auf Alltagsdesign, ohne es vielleicht so richtig zu merken, ohne es wahrzunehmen, weil es halt immer irgendwie da ist. Gehen wir vielleicht so ein bisschen leichtfertig drüber hinweg, dass wir es eben nicht immer so wahrnehmen?
Ich denke, wir alle kennen es auch aus dem Alltag, zum Beispiel auch vom Thema Verpackungen, dass uns das frustrieren kann, wenn eine Verpackung nicht richtig öffnet.
Das stimmt.
Also wie wichtig es ist, dass Designprodukte, also alles, was gestaltet ist, es gibt fast nichts, das nicht gestaltet ist. Auch alles, was uns hier umgibt, ne, und uns im Alltag umgibt, ist von irgendjemand gestaltet worden. Und das muss funktionieren, das ist ganz, ganz wichtig.
Hast du so in deinem Alltag das Designstück, was dir jeden Tag begegnet, was dich mehr oder weniger jeden Tag erfreut?
Ja, tatsächlich aktuell mein Zuhause, das also wirklich so gestaltet ist, dass es mich auch inspiriert, mit hohen Decken und einem industriellen Charakter, hochwertigen Materialien. Das ist etwas, was ich auch für mein Umfeld brauche, um gut arbeiten zu können.
Es gab eine Frage von SWR1-Hörerin Erika Nofer aus Bad Herrenalb. Die hat geschrieben, finde die Sendung sehr spannend, habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen. Da ging es dann auch um den Begriff funktionale Schönheit. Und vorzeigbares Design sei dann allerdings, wenn sie auf ihre Küche schaut, in einigen Zügen eher unpraktisch. Dann ist Design verfehlt?
Ja, denn vor allem in der Küche haben wir oft die Situation, dass wir ganz schnell agieren und handeln müssen. Ne? Also es muss wirklich gut funktionieren, sonst ist das ein hohes Frustpotenzial. Ernährung ist ja auch ein wichtiger Aspekt und für viele, die viele arbeiten, spät nach Hause kommen, wenn das dann noch eine Herausforderung darstellt, dass die Küche nicht gut funktioniert, dann könnte man sich vielleicht Rat zur Seite holen, wie man es optimieren könnte.
Welche Herausforderungen stecken eigentlich so in dieser Aufgabe Produktdesign, das die Menschen regelmäßig benutzen? Was muss man da für Punkte erfüllen, dass es auch angenommen wird und nicht irgendwie zu einem Ausstellungsstück verkommt?
Genau zu schauen, wie die entsprechende Zielgruppe, die Personen, für die man das entwirft, und man entwirft selten für alle. Also wie verwenden die entsprechenden Personen, die entsprechende Zielgruppe ganz genau dieses Produkt? Sich diese Abfolge konkret anzusehen, das ist mir auch bei den Studierenden ganz wichtig, zu dokumentieren, wie dieser Prozess genau ist.
Du hattest eben das Beispiel Telefon genannt, da ist es dann irgendwie relativ klar, wir alle wissen, wie wir ein Telefon zu bedienen haben. Aber wenn es jetzt was ist, was neu auf den Markt kommt, wie gehst du dann vor?
Im besten Fall, dass man natürlich vorher Testläufe vornimmt, ne, dass man Prototypen anfertigen lässt und die eben entsprechenden Personen, die in dieses Zielgruppenmuster fallen, damit agieren lässt und das beobachtet.
Und habe ich dich richtig verstanden, es lässt sich nichts nicht designen?
Absolut, alles ist gestaltet. Ist in der Natur ja auch ähnlich. Im Übrigen folgt die Natur ja auch dem Prinzip, dass die Form aus der Funktion entsteht. Also die Ausprägung eines Baumes oder einer Blüte, die wir vielleicht als schön empfinden, folgt aber einer bestimmten Funktion, um eben zu funktionieren, dass sie Beachtung bekommt oder stabil den Widrigkeiten des Wetters standhalten kann und so weiter.
Und gerade der Blick in die Natur ist für dich auch nicht ganz unwichtig, weil du sagst, da kann man dann halt immer irgendwas rausziehen, auch auch für die eigene Arbeit. Wie schaust du drauf? Schaust du anders auf Tiere, auf Pflanzen als so der normale Mensch?
Es scheint so, habe ich schon öfters gehört.
Ja. Wie machst du das?
Indem ich einfach ich bin. Also ich denke, dass dieses Thema Neugier und Interesse damit einhergeht und die Frage nach dem Warum. Ich frage mich, warum etwas so gestaltet ist und ziehe daraus dann natürlich auch viel Inspiration über Konstruktion, über Farbkonzepte, über Reaktionen. Und Design funktioniert eben sehr auch über die Wahrnehmung, über die Diskussion mit anderen. Es funktioniert nicht im stummen Kämmerlein, sondern tatsächlich aus dem Dialog heraus mit anderen und aus der Reflexion.
Gibt es für dich als Designerin Grenzen, dass etwas, ein Produkt zu klein sein kann, zu groß sein kann? Es geht ja hin bis zu ganzen Städten, die man designen kann.
Wenn man systemisch gestalten kann, das heißt, dass man einem bestimmten Grundsatz folgt, dann kann man tatsächlich alles gestalten. Also du kannst beim Schloss beginnen, daraus einen weiteren Türknopf entwickeln, eine Tür entwickeln, daraus das passende Haus, den Raum, als auch die passende Stadt. Natürlich, alles kann unter einem bestimmten Argument, unter einem bestimmten Symbol oder Symbolik, einer bestimmten Glaubensrichtung erstellt werden. Ja, es folgt einem System. Insofern gibt es keine Grenzen. Es gibt moralische Grenzen. Die muss natürlich jeder Designer für sich finden. Es sind vielleicht bestimmte Materialien, die sehr verschmutzend sind oder vielleicht bestimmte Gebrauchsgegenstände, die einem persönlich nicht zusagen.
Uns umgibt schlechtes Zeug in Massen. Das hat einst Designer Luigi Colani gesagt und viel von ihm Geschaffenes dagegen gehalten. Helen Westerhof ist zu Gast in SWR1 Leute, Colanis letzte Meisterschülerin. Wenn wir uns dem Designer Luigi Colani nähern wollen. Was war er für ein Designer? Wofür stand er?
Vor allem für Biodesign. Also er gilt als der Begründer des Biodesigns. Und Biodesign, kann man sich vorstellen, steht vor allem für organische Formen, für sogenannte biomorphe Formen. Und dem Grundansatz, dem er gefolgt ist, ist, dass das Produkt sich an den Menschen anpassen soll, also dass sich an die biologischen Bedürfnisse eines Menschen anpassen soll. Wie lässt sich eine Hand gut einschmiegen an ein Produkt? Wie, wenn ich ein Produkt, zum Beispiel Canon-Kameras, die er entwickelt hat, wie kann ich schwere Produkte, die ich in einer bestimmten Art halte, vielleicht auch in ungewöhnlichen Haltungen, gut greifen, sodass sie mich nicht stören, nicht belasten und sie auch gut gebrauchen. Zum Beispiel die heutigen Kameras, die wir kennen, hat Colani maßgeblich mitgeprägt.
Und einen Satz fand ich ganz schön von ihm: 90% Natur, 10% Colani höchstens. Da nimmt er sich ja auch wirklich so zurück, dass er sagt, es gibt schon so viele Vorlagen aus der Natur, an denen wir uns orientieren können, dass wir das für unsere Produkte adaptieren können.
Ja, also in der Tat war das auch so. Er hat die Natur sehr genau beobachtet. Das ist auch etwas, was ich auch von mir kenne, was ich immer sehr, sehr schätze als Ideenpool. Beispiel, wenn ein Kunde kam, der wollte einen neuen Segelflugzeuganhänger gestaltet haben, hat er sich zum Beispiel angesehen, wie sich Insekten in Kokons zusammengepackt, konstruiert zeigen und hat dort seine Überleitung geschaffen.
Wir haben auch schon Zusendungen mit Bildern bekommen, etwa von SWR1-Hörerin Angie, einen Colani-Kinderwagen aus dem Jahr 1975. Und sie schreibt, meine Tochter hat eine doppelseitige Hüftluxation und lag fast 24 Monate im Wagen. 1977 hat auch mein Sohn noch darin gelegen. Die Oma hat ihn damals geschenkt. Und auch Willi Turda aus Bad Schönborn hat geschrieben, dass er seit über 40 Jahren zwei Bäder im Colani-Stil hat. Meine Schwiegereltern übrigens auch. Da geht ein schöner Gruß hin. Und die werden auch, das kenne ich zumindest dann aus der Familie, nicht verändert. Da hält man dran fest. Das ist doch wunderbar zu sehen, dass sowas dann halt auch bleibt und immer noch Bestand hat.
Die Villeroy & Boch Bäder, eines der erfolgreichsten Produkte von ihm, die auf den Markt gegangen sind. Diese Linie ist tatsächlich auch sehr gut haltbar. Also noch Jahrzehnte später sind die Oberflächen immer noch top zu gebrauchen. Und natürlich ist es immer eine Geschmackssache. Der eine mag es mehr minimalistisch, der andere mag eben diese runden Formen, die mich also willkommen heißen, dort, wo ich gerade im Badezimmer mich zubereite, zurechtmache. Ich bin ganz in als intimer Bereich auch. Und diese natürlichen Formen, die nehmen mich sozusagen auch auf. Das war natürlich auch ein strategischer Aspekt, der dort Emotionen auslösen sollte. Und der Kinderwagen ist auch ein interessantes Beispiel. Dem Ansatz, den Colani dort folgte, war, diese Wegen höher zu machen, damit die Kinder nicht so sehr auf der Höhe der Abgase von Autos fortbewegt wurden durch die Straßen.
Ah, okay. Welche Faszination hat er bei dir ausgeübt, Kulani, also dass du sozusagen überhaupt auf ihn aufmerksam wurdest?
Ich war damals mit der Hochschule, an der ich studiert habe, Hochschule für Gestaltung in Offenbach, bei einer Exkursion bei ihm und mich hat in der Tat diese Schaffenskraft interessiert. Die Vielseitigkeit, also er hat ja von Flugzeugen über Automobile, Kaffeemaschinen, Koffer, Gebrauchsgegenstände, also um die 3000 Produkte entworfen in seinem Leben, natürlich auch eigene Studien, auch viele Auftragsarbeiten. Und dass viele Erschaffen, auch das mutige Erschaffen, das Anderssein, ich kenne natürlich beide Seiten, ich habe mein Studium ja auch weiterverfolgt, also die klare akademische, klassische Entwurfsbahn bin ich ja auch gegangen, aber ich habe auch sehr seine Impulse geschätzt, Dinge auch anders betrachten zu können, hat mich absolut fasziniert. Und es sind viele Ansätze dabei, die ich an meine Studierenden so auch weitergeben kann, Fragen neu zu stellen. Genauer hinzuschauen, vielleicht auch das Überthema zu untersuchen, das Fahren und nicht nur ein Auto zu entwerfen. Mhm. Ja, das sind viele strategische Ansätze, die mich beeinflusst haben und natürlich er als Person auch.
Was war er für ein Kollege, was war er für ein Chef?
Er war für uns im Team ein sehr guter Chef. Also er hat sich immer ums Team gekümmert, hat morgens Frühstück gemacht, hat gute Geschichten erzählt, den Tag mit einer guten Stimmung bereitet. Das war natürlich immer ein schöner Beginn und dann wurde natürlich auch hart gearbeitet. Also 6 Tage die Woche war eher Standard und auch das ganze Jahr, also Grund für Ferien oder Weihnachten war eigentlich nicht wirklich wichtig. Aber wer dort gearbeitet hat, der ist eben auch ein ähnlicher Typ Mensch gewesen. Das ist dann weniger die Arbeit gewesen, sondern die Erfüllung im Erschaffen.
Jetzt bist du Designerin, sitzt hier sehr offen, aber auch zurückhaltend, klar in deinen Antworten. Luigi Colani war eher polternd.
Ja, war eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich nicht immer so gewesen, wie er mir mal erzählt hat. Aber im Laufe der Zeit ist er so oder hat er diese Seite herausgelassen? Und viele von uns sind ihm ja auch begegnet im Leben, also nicht nur ich und kennen natürlich auch seine Art und Weise. Aber das raue Auftreten war eigentlich meist nicht so rau gemeint, wie es dann im Endeffekt war.
Helen Westerhofe ist weiter zu Gast in SWR1 Leute, die letzte Meisterschülerin von Luigi Colani, der für seine runden Formen bekannt ist. Worum geht's dir jetzt, seine Designphilosophie zu pflegen und weiterzutragen, aber natürlich auch irgendwie einen eigenen Weg zu gehen. Ist das schwierig, diesen Spagat zu gehen?
In der Tat bin ich ja auch mit einer Unterbrechung für ihn tätig gewesen. Ich finde es sehr wichtig, auch den eigenen Weg zu gehen. Und ich denke, dass ein Designer, wie Colani es war, eben auch einzigartig ist. Ne? Und was ich weitertrage, sind vor allem verschiedene Ansätze oder Teile der Philosophie, die ich natürlich besonders gut selbst anwenden kann, aber auch besonders gut an die Studierenden weitergeben kann, also an die neuen Generationen, die auch immer sehr offen und fasziniert sind, wenn ich eben von Ansätzen berichte, die den klassischen Ansätzen gegenüberstehen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man eben auch diese Potenziale mitgeben kann. Ne? Und wichtig oder was ich an ihm auch sehr gut fand, ist zum Beispiel nicht nur Lösungen für das Jetzt zu erarbeiten, sondern auch an morgen zu denken und was in 10 Jahren gebraucht wird. Und diese Provokation, also was war das genau bei ihm? Ne? Die Provokation waren mutige Ansätze, die natürlich dem einen oder anderen auch vor den Kopf gestoßen haben, weil er das selbstständig auch gut tun könnte. Mutig war auch, viele seiner Studien nach außen zu zeigen und auch in Kauf zu nehmen, dass Reaktionen zurückkommen. Und ich denke, Mut zu haben, Mut zu scheitern, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich gerne an jüngere Generationen weitergebe.
Ist es wichtig, Colanis künstlerisches Erbe, nenne ich es jetzt mal, in dieser Designphilosophie auch weiterzugeben? Oder macht man sich da sozusagen den Raum schon ein wenig eng, dass man anderes dann auch zulässt?
Ich denke, dass man immer offen sein sollte und auch als Designer entwickelt man sich. Also man bleibt nicht der Designer, der man mit 30 ist oder 40 ist, sondern im besten Fall entwickelst du dich weiter, um natürlich auch zeitgemäße Einflussfaktoren mit einzubeziehen. Den Aspekt der Nachhaltigkeit, wie beeinflusst der Design sehr, sehr stark? Also, dass wir immer mehr versuchen, und das versuche ich auch, Produkte zu entwickeln, die vielleicht aus einem, maximal 2 Materialien hergestellt werden, um hier zum Beispiel den Zusammenschluss vieler Materialien zu verhindern. Das ist ein Ansatz. Insofern gibt es eigentlich viele Potenziale, die wir von ihm nutzen können, weitergeben können. Das Erbe zu erhalten, seine Werke zu erhalten, halte ich für sehr wichtig für die deutsche Designgeschichte. Spielt er unter anderem eine wesentliche Rolle, ja.
Und jetzt haben wir eben schon herausgearbeitet, Biodesign, biomorphe Form, also alles, was sehr, sehr rund ist. Verbietet es sich dann für dich, die du geprägt wurdest von Kulani, eher im Design auch eckig zu denken?
Nein, gar nicht. Gut. Also ich habe tatsächlich meine ganz klaren Ecken und Kanten in der Gestaltung. Und vor ihm bin ich natürlich auch in einem Haushalt groß geworden, der mit vielen Kunstgegenständen gespickt war. Also ich hatte schon die Empfänglichkeit für das Melodische oder Bewegte, Komplexe, ne? Für die Komplexität. Aber ich habe genauso auch ein Faible für Ordnung, für die Geometrie, für das Gradlinige. Und was bei mir aber einspielt, ist die Kombination von Emotionen, Gefühlen in Kombination eben mit der Gradlinigkeit. Das ist meine Designsprache, den Weg, den ich gehe.
Du hattest dein Elternhaus angesprochen, deine Mutter hat mit Antiquitäten gehandelt,
ja,
wenn
genau,
ich das richtig
weiß.
Ja. Und dadurch hast du dann auch da schon ganz viele Eindrücke aus verschiedenen Epochen mitbekommen.
Genau, also wenn man Gegenstände in der Hand hält, das kennt ja fast jeder, dann fragt man sich manchmal, wo kommt der her, wem gehörte der vielleicht mal vorher? Und ich habe mich auch gefragt, wie wurde der hergestellt? Oder Schreibtische aus 1800, die dann Verstecke hatten für bestimmte Briefe oder Geld. Also diese Überraschung, ne? Ich bin auch sehr gut darin zu beobachten, wie Menschen reagieren auf bestimmte Formen oder bestimmte Gegebenheiten an Produkten. Die Beobachtungsgabe zu schulen ist auch etwas, was ich den Studierenden gerne mitgebe. Auch etwas, was Kulani sehr gut beherrscht hat. Mit Abstand zu betrachten, um zu erkennen, was könnte denn anders sein? Was könnte überraschend sein? Auch dafür wurde er sehr oft von Marken und Unternehmen gebucht, um eben Produkte zu entwickeln, die überraschen, die polarisieren. Was viele ja auch gar nicht wussten. Das war natürlich auch Teil der Strategie, aufzufallen. Die Unternehmen, die auffallen mit einem Kosmetikprodukt zwischen 1000 anderen, das war natürlich erfolgsversprechend.
Unsere SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schicken Bilder. Und da hat dann jetzt zum Beispiel Willi Toda aus Bad Schönborn ein Bild geschickt, schreibt, das Designbad auch als Skulptur in seinem Garten. Da hat er ein, ich denke mal, das ist ein Bidet, auf einen Sockel gestellt. Und du sagst, diese Faszination für Kulani geht auch weiter in der nächsten Ausstellung zum Beispiel.
Ja, ab dem 1. Dezember gibt es in dem Museum Martha in Herford eine neue Kulani-Ausstellung in einem wunderbaren Bau von Frank Gehry. Das ist der gleiche Architekt wie das Museum in Weil am Rhein. Vitra Design Museum kennt vielleicht die Zuhörer. Und gerade durch diese geschwungenen Wände haben wir dort auch einen tollen Rahmen, um eben runde Formen auszustellen. Und am 1. Dezember ist die Eröffnung. Die Ausstellung geht bis zum 23. März. Auch die Ministerin für Kultur, Ina Brandes, wird auch eine Eröffnungsrede halten. Ich werde einen Vortrag am 9. Februar halten. Ein Fachvortrag wirklich, um nochmal die Hintergründe zu den Innovationen zu beleuchten. Und auch alle Zuhörer und Besucher sind eingeladen, Produkte mitzubringen.
Also Willi Toda könnte sein Bidet nochmal aus dem Garten
holen.
Ja,
wenn er das noch tragen kann, kann er das gerne mitbringen.
Das machen wir. Das ist doch eine gute Information. Ich würde gerne über aktuelle Herausforderungen sprechen. Wenn du als Designerin dich einem Produkt näherst, dann musst du auf ein paar Dinge achten, was einzuhalten ist. Also du kannst eben nicht aus dem Vollen schöpfen. Du hast eben schon mal das Budget dann der Industrie angesprochen, dass das natürlich auch schon Grenzen setzt. Schränkst du dich als Designerin dann eigentlich nicht schon automatisch ein? Dass du dich nicht austoben kannst, wie du möchtest?
Also erstmal muss ich sagen, mein Beruf ist so ein Privileg. Ich habe das Gefühl, ich kann mich jeden Tag austoben und liebe den Beruf sehr. Ich sehe tatsächlich eher kulturelle, sozioökonomische Einflüsse als sozusagen eine Einschränkung. Aber positiv formuliert könnte man sagen, als Herausforderung. Ich nehme mich zum Beispiel auch gerade meinem eigenen Projekt an. Ich habe eine Marke gegründet, die Blondbox heißt und die konzentriert sich auf eine Thematik und zwar die des Schenkens. Also etwas, was wir hoffentlich nie stoppen werden. Ne? Mhm. Geschenkt wird immer. Und hier war mir eben wichtig, zum Beispiel auch einmal das Thema Nachhaltigkeit zu beleuchten, was ja top aktuell ist.
Absolut. Und also Verpackungen sind es ja dann im, wenn man einen Überbegriff wählt, aber das wird diesen Boxen dann, ich habe es mir im Netz angeschaut, nicht so wirklich gerecht, weil Verpackung ist was aufgerissen wird und irgendwie weg damit, so im schlimmsten Falle. Das soll aber da ja dann gar nicht geschehen, sondern da geht es dann tatsächlich um Nachhaltigkeit. Und ich finde den Ansatz gut, dass das Schenken ja eigentlich nie aufhören sollte.
Genau.
Also kann es jeder von uns gebrauchen.
Absolut. Und wenn man mal genau beobachtet, alles, was wir mit Geschenkpapier und Tesafilm einpacken, das landet im Müll. In den wenigsten Fällen kann ich damit noch was anfangen. Und diese hochwertigen Geschenksets, ne, das sind also hochwertige Geschenkboxen, die per Hand mit tollen Papieren hergestellt werden, die kommen dann in passenden Umschlägen dazu. Die hebe ich auf, die werfe ich nicht weg, wenn ich sie verwendet habe. Ich kann sie weiterschenken oder ich kann sie weiterverwenden. Und auch dieser Reuse-Aspekt, also etwas weiter- oder wiederzuverwenden, ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Und wir haben genau dort angesetzt, was der Markt noch nicht bespielt. Und das ist hochwertiges Schenken und natürlich auch genau geschaut, was wird denn verschenkt? Also was verschenken wir heutzutage? Geld, Gutscheine, kleine Produkte, Technikprodukte, Kosmetik. Das sind so die Top 5 Produkte, Bücher. Und wir haben Formate entwickelt, in denen genau diese Größen hineinpassen und auch erstmal in einer kleinen Kollektion in entsprechenden Farben, die auch gerne gewollt sind. Und wir sind dann ganz offen, um weiter zu experimentieren.
Also Nachhaltigkeit, der Umweltaspekt spielt eine große Rolle. Worauf achtest du bei deiner Arbeit sonst noch?
Hochwertigkeit. Also wirklich hochwertige Materialien einzusetzen, gute Verarbeitung, eine sehr, sehr gute Qualität zu liefern. Für mich muss Design langlebig sein. Es muss eine lange Zeit überdauern können. Ähnlich wie das Beispiel, was wir jetzt gehört haben, auch mit den Villeroy und Boch-Bädern.
Ja, ne? Der Kinderwagen auch.
Genau, der Kinderwagen. Und das stellt doch zufrieden, wenn ich wirklich vielleicht mehr in die Hand nehme zum Beginn, aber dann wirklich lange etwas davon habe. Und dann fühle ich mich auch so, dass ich nicht den Konsumenten betrüge.
Musst du dann sozusagen dieses Vorgehen bei deinen Auftraggebern so ein wenig wecken oder kommt das schon von Seiten der Industrie, dass man dir sagt, aber wir müssen da schon noch auf Umwelt und Nachhaltigkeit achten? Wie nimmst du es wahr? Ist das schon überall in jedem Haus sozusagen angekommen?
Wichtig ist auch, den Kunden mitzuteilen, wie sich denn Nachhaltigkeit zeigen kann. Also wie ich das gerade erwähnt habe, dass die Wiederverwendbarkeit ja auch ein Aspekt sein kann. Es kann aber auch das Verlegen sein von bestimmten Produktionsstätten hin zu näheren Standpunkten, dort wo das Produkt wirklich gebraucht wird. Also es gibt verschiedene Ansätze, auch über die Materialien, die ich einsetze oder die Vielzahl an Materialien, die ich einsetze. Und da ist es schon wichtig, erstmal genau zu zeigen, was gibt es denn eigentlich alles für Wege, die dann am Ende die Form des Produktes beeinflussen können, die Erscheinung beeinflussen können. Und in der Tat ist das Wissen noch gar nicht so verbreitet, was Nachhaltigkeit eigentlich wirklich alles sein kann.
Produktdesign, darf sich das eigentlich, wenn du an die Arbeit gehst, im Hier und Jetzt befinden oder musst du immer sozusagen in die Zukunft schon blicken?
Also wir leben in einer schnelllebigen Welt. Wir müssen daran denken, was morgen schon gefragt wird, was in 10 Jahren schon gefragt wird. Und auch für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht eigene Produkte vorhaben zu entwickeln oder auf den Markt zu bringen, muss ich natürlich im besten Fall schon alles darauf ausrichten, dass ich in 10 Jahren auch noch gefragt werde. Wichtig ist auch zu unterscheiden zwischen Zukunft und Fortschrittlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel das Leben in der Zukunft betrachte, ist es etwas anderes, als einen Anspruch zu haben, im Hier und Jetzt fortschrittlich zu sein mit meinem Ansatz.
Wie kann ich mir vorstellen, wie du arbeitest? Ist es mehr Computer? Ist es Werktisch?
In der Tat habe ich in meinem Studio einen Sessel, einen Ledersessel, den ich wunderbar nach hinten fahren kann.
Das klingt gemütlich.
Ich arbeite im Prinzip wie ein Konzept aus den 70er Jahren in so einer Art Lernmaschine, rückgewandt mit meinem Laptop bei mir und mit allen Tischen und Elementen herum, um Dinge abzulegen. So kann ich sehr gut verweilen, viele Stunden arbeiten und ich arbeite eigentlich jeden Tag. Insofern brauche ich ein gutes Ambiente, aber auch einen guten Stuhl. Ich war nie so speziell der Tischstuhl-Mensch, das war ich nie und dazu muss ich mich auch nicht zwingen, sondern nur, wenn es natürlich verlangt wird, dann tue ich das.
So wie hier. Vielen Dank, dass du am Tisch sitzt. Welche Rolle spielt tatsächlich künstliche Intelligenz schon jetzt in deiner Arbeit?
Eine große Rolle. Für mich persönlich ist künstliche Intelligenz ein guter Assistent. Er nimmt mir viel Arbeit ab, mein Assistent sozusagen, mein Digitaler, Arbeiten, die ich viel schneller erledigen kann, teilweise schon einen guten Eindruck über mögliche Recherchepunkte gibt oder Zusammenfassungen ermöglicht, wenn ich teilweise vielleicht auch Texte studieren muss zu einem bestimmten Thema oder vielleicht Zielgruppenanalysen vornehmen muss. Hier dient mir das sehr, sehr gut als Assistent. Und auch mit den Studierenden habe ich von Beginn an mich geöffnet und auch mit den Fachbereichen abgestimmt, dass KI zum Einsatz kommen sollte. Denn gerade auch für Studierende in den ersten Semestern ist es wichtig, dass sie gut visualisieren können, was sie entwickeln und was sie meinen. Und oft scheitert es eben daran. Das heißt, ich sehe keine Gefahr, sondern sehr, sehr viele tolle Möglichkeiten.
Also mehr Segen als Fluch. Ich habe nämlich dann auch noch nachgelesen, dass durch künstliche Intelligenz Produktdesign effizienter, individueller, energie- und kostengünstiger sein kann. Das ist natürlich immer die Frage, inwieweit oder wie intensiv man es nutzt. Aber so diese Sorge, durch künstliche Intelligenz geht Kreativität verloren, würdest du sagen, siehst du nicht so?
Natürlich sollte man nicht das 1:1 nehmen, was aus der KI generiert wird. Ich kann mir ja auch schon wirklich ganze Entwürfe generieren lassen. Ich sehe das immer wie den Gang über eine sehr, sehr gute Messe. Von denen gibt es natürlich einige, aber muss man sich auch immer den Weg machen. Ich kann die KI nutzen als Inspirationswerkzeug, das mir vielleicht Dinge zeigt, auf die ich so nicht gekommen wäre. Das erfahre ich selbst, aber auch bei den Studierenden immer wieder, dass dort Ergebnisse gezeigt werden, die neue Impulse freisetzen. Also als Inspirationsort, der mir Iterationen, also Varianten von etwas ermöglicht, an die ich vielleicht selbst noch nicht gedacht habe. Aber nein, es eröffnet eigentlich immer neue Berufe. Natürlich werden andere wegfallen, aber es werden sich dadurch auch neue bilden. Zum Beispiel der KI-Ingenieur wird gefragt sein in der Zukunft, der das bedienen kann und genau weiß, wie er steuern kann.
Wie würdest du, ich weiß, schwierige Frage zum Schluss, das Design der Zukunft beschreiben? Wie wird das wohl aussehen?
Ich denke schon in diesem Fall, dass uns die Ästhetik der KI vielleicht sogar in gewisser Weise beeinflussen kann, da wir dort, und das ist sehr interessant, die computergesteuerte Designtechnik oder Produktion, die dort entsteht, uns eher runde, geschäbte Formen präsentiert, mehr als eckige. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Feld, dass die KI uns eben diese organischen Formen, formale Ästhetik zeigt. Aber darüber hinaus wird KI vor allem auch ein spannendes Thema sein, wie kann ich denn Produkte erlebbar machen, bevor ich sie gekauft habe, über digitale Medien. Also heute gibt es vielleicht auch schon Programme bei L'Oréal beispielsweise, dass ich sehen kann, wie würde die Haarfarbe an mir aussehen oder entsprechendes Make-up, bestimmte Lippenstifte. Also wie kann ich denn über das Digitale noch mehr das Produkt an den Konsumenten bringen, ohne dass er bestellen muss und zurückschicken muss im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne der Fortschrittlichkeit, besseren Zugang zu ermöglichen.
Aber dieses Runde, was du angesprochen hast, das ist natürlich voll auf dem Kolani, auf der Kolani-Linie. Da bekommen wir auch viele Zuschriften noch und Kommentare, Fotos von Kolani, Kugelschreibern. Letzte Frage von mir, Helen. Was passiert eigentlich mit seinen ganzen Werken? Da muss es doch ganz viele von geben.
Ja, es gibt ein ganzes Lebenswerk. Also er hat ja ungefähr 50 Jahre war er tätig und er zählt ja zu den bedeutendsten Designern, ne? Und den deutschen Designern. Und seine Werke sind maßgeblich von hoher Bedeutung, würde ich meinen, für die deutsche Designgeschichte. Leider ist der Verbleib seiner Werke aktuell unklar.
Ach, okay. Das ist ja schon fast ein Kriminalfall, also, dass man dem auf die Spur gehen könnte. Danke, dass du hier warst. Helen Westerhof, letzte Kolani-Meisterschülerin und eigenständige, erfolgreiche Designerin. Danke, dass du uns einen Blick in deine Arbeitswelt gegeben hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.